Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir haben ein neues Quartal und somit ein neues Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Dieses Mal ist es wieder ein Bibelbuch, und zwar das 5. Buch Mose. Das Einstiegsthema dieser Woche lautet Vorwort zum 5. Buch Mose. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Liebe Gäste, liebe Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Sabbatschule. Mit mir hier anwesend und mitarbeiten ist die Luise, ist der Christian, ist der Thomas und der Josef. Und wir werden uns bemühen, mit euch zusammen über das Wort Gottes nachzudenken. Aber bevor wir in die Texte gehen, lass uns gemeinsam beten. Unser lieblicher Vater im Himmel, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass wir dein Wort studieren können, dass wir uns Gedanken machen können, was du uns sagen möchtest. Auch über die gegenwärtige Wahrheit für uns heute aus dem 5. Buch Mose, das wir beginnen zu betrachten. Bitte segne uns, Herr, sei mit uns und wir vertrauen dir, dass so wie du es verheißen hast, dass du durch deinen Heiligen Geist uns leiten wirst. Und ich danke dir im Voraus für deine Zusagen und für das, was du jetzt tun wirst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Mit diesem Quartal beginnen wir ein neues Thema. Wir beginnen mit dem 5. Buch Mose. Und diese Woche ist wie so eine Einleitung. Jeder, der schon das Heft gelesen hat, hat gesehen, dass wir nicht nur im 5. Buch Mose sind, sondern so einen großen Weg machen oder eigentlich so den Kontext machen, dass wir so die wesentlichen Säulen verstehen können, die dann das 5. Buch Mose reingeht. Und da wollen wir jetzt reingehen und es beginnt schon interessant am Sabbat, der Sabbatabschnitt. Und ich möchte da mit einem Vergleich einsteigen. Und wir haben gesehen, und ich finde es jetzt gerade nicht, doch hier ist es, wir haben in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren fast schon gesehen, dass wir solche Dinge benutzen, solche Tests. Und manche von uns müssen das täglich oder wöchentlich benutzen. Dann schauen wir drauf und schauen, ob da wirklich der Strich richtig ist. Und wenn er zu richtigen Punkt dieser Strich kommt, dann freuen wir uns. Genauso, wenn man einen PCR-Test macht. Wir freuen uns, wenn er negativ ist normalerweise. Aber jetzt interessant, wie die Bibel beginnt. Sie sagt, es gibt auch einen Test, auch eine Art Schnelltest, und zwar, ob ich Gott kenne. Da gibt es auch in der Bibel einen Test. Lass uns erstmal den einleitenden Bibeltext lesen, der jetzt ganz hinten aus der Bibel kommt, aus 1. Johannes 4, Vers 8. Luise, kannst du das lesen mit uns? 1. Johannes 4, Vers 8.
Also es heißt dort, nach der Lutherbibel, ja, wer nicht liebt...
Warte, dass wir es alle finden.
1. Johannes 4, Vers 8.
Genau.
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe.
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das heißt, ein Test für, kenne ich Gott? Was denkt ihr denn dazu? Geht das so? Kann man das so sagen? Ist es wirklich ein Test? Wie soll man denn das machen?
Es erinnert an diesen anderen Text, wo Jesus sagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander euch liebt. Also auch dort. Aha. Jetzt das Gleiche nochmal anders ausgedrückt, fällt mir gerade auf.
Das heißt, die Menschen außerhalb werden sowieso merken. Es ist so wie so ein implizit, also ein Test, den man gar nicht so benennen muss. Es ist aber ein Test, den die Menschen merken irgendwie und mit Gott zusammenbringen, ob wir ihn kennen.
Der Text klingt zunächst sehr offen, weil nicht gesagt ist, wen man lieben soll. Ich würde denken, dass jeder Mensch irgendwelche Menschen hat, die er liebt. Und trotzdem stell ich mir dann die Frage, ist es dann so, dass jeder Mensch irgendwo Gott kennt?
Das ist ein sehr guter Einwand, müssen wir darüber nachdenken. Aber wenn wir nachdenken, hat Jesus auch in den Evangelien mal gesagt, was tut ihr denn Besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt und die, die euch lieben? Ja? Also das ist dann kein Test, wenn wir jetzt die Jesu Worte in den Evangelien nehmen.
Ich meine, dieser Abschnitt, den du an dieser Stelle ansprichst, der sagt ja eben, die zu lieben, die einen auch lieben, da gehört nichts dazu. Das machen alle Menschen, selbst die Allerschlimmsten. Ich glaube, dass es ganz wenige Menschen bloß gibt, die wirklich niemanden lieben. Und da sagt er eben, deshalb sollen wir als seine Nachfolger, als gläubige Christen, darüber hinausgehen und sollen sogar unsere Feinde lieben. Weil das ist natürlich etwas, da hört sich bei den meisten Menschen der Spaß, sage ich jetzt mal, auf.
Ja, jetzt würden ja viele sagen in der Gemeinde, zumindest so erlebe ich es, ich habe ja keine Feinde. Und in der Gemeinde schon gar nicht. Das ist wieder nicht anwendbar. Sind alle meine Freunde?
Ja. Häufig schon. Spannend wird es eben in den Situationen, und ich glaube, dass die jeder Mensch früher oder später in seinem Leben erlebt, wo man das nicht mehr so einfach sagen kann. Wo Menschen einem vielleicht bewusst oder unbewusst Dinge zufügen, wo es schwierig wird, zu sagen, und ich liebe dich dennoch.
Mhm. Ah ja. Thomas?
Also das wäre ja tatsächlich ein Himmel auf Erden, sage ich mal, wenn man gar keine Feinde hätte. Ja? Ich glaube, jeder kennt so Situationen, wo man mit Menschen auch aneinander gerät, wo Konflikte vielleicht auch da sind. Und das können größere und kleinere Dinge sein. Und hier wird uns quasi vor Augen gemalt, dass trotzdem diese Liebe, so wie Gott uns liebt, obwohl wir Sünder sind, dass er uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren, diese Liebe auch immer noch Bestand hat und dass uns nichts und niemand von dieser Liebe trennen kann. Das ist also wie eine Konstante, unabhängig von Gefühlen. Mhm. Heute hat man ja fast so diesen Trend, dass man Liebe mit Lust verwechselt, ja, und dass das Liebe ein Gefühl ist und das kommt und geht. Aber diese Liebe, die uns hier in der Bibel von Gott beschrieben wird, geht so weit, dass er sogar sein Leben lässt. Sogar für seine Feinde und für sie bittet.
Dankeschön. Das heißt, wenn wir das jetzt runterbrechen in die Gemeindesituation, ja, wir werden vielleicht zu niemandem Feind sagen, aber wir würden es sehen in Situationen, wo ich Spannungen habe, wo mir jemand nicht so sympathisch ist, wo mich gerade jemand vielleicht nervt oder unangenehm erscheint, da würde der Test im Prinzip laufen. Jetzt frage ich euch mal so, ist das ein Test, den ich nur einmal mache? Oder ist es eher so wie bei Corona, dass wir diesen Schnelltest oder PCR-Test öfters durchführen sollen?
So ein Test, den man sein ganzes Leben lang hat, wahrscheinlich. Das Leben hat immer wieder Konflikte, wie du sagst. Das Leben bringt immer wieder Verletzungen mit sich in Beziehungen. In Beziehungen geht es nie ohne Verletzungen ab. Und es ist in der Tat wichtig zu lernen, wie man gut damit umgeht. Und auch, ja, die Liebe Gottes eben darin irgendwo erfährt, dass man selbst angenommen ist, dass vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten nicht unbedingt trennen müssen, dass man auch sich in Meinungsverschiedenheiten in die Augen schauen kann und dem anderen rüberbringen kann, ich nehme dich an, so wie du bist, auch wenn ich vielleicht in diesem Punkt eine etwas abweichende Haltung habe oder Meinung habe.
Mhm. Ja, danke schön.
Ja, es kommen immer wieder neue Menschen in unser Leben. Und selbst die, mit denen wir jetzt bekannt sind, da kann auch immerzu wieder was vorfallen. Und auch von unserer Seite natürlich Sachen, die nicht okay sind. Und für mich ist da auch die Aufforderung drin, Sachen zu bereinigen und in Ordnung zu bringen. Denn wir wollen alle einmal gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und wenn es da Menschen gibt, wo Spannungen sind oder wo ich mir das nicht vorstellen kann, dann ist da eigentlich noch was zu tun.
Ja. Dankeschön. Ja, es beginnt schon bei mir, mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, ne? Dieser Test. Sie werden es auch sagen können, ob ich ihn einigermaßen bestehe oder nicht, weil sie viel Zeit mit mir verbracht haben oder verbringen. Ja, das heißt, man kann das regelmäßig testen. Vielleicht noch die Frage, dass das auch jeder richtig versteht, dass wir uns sicher sind, ob wir den Text richtig verstehen. Warum ist denn gerade, wir haben ja den Text gelesen, ob ich Gott erkenne. Können wir noch ein bisschen das Wort erklären, dass jeder versteht, was heißt das Erkennen? Ich dachte, als ich Christ wurde oder wenn jemand Christ wird, dann habe ich ja Gott erkannt. Wenn ich früher Agnostiker oder Atheist oder Deist oder was auch immer war. Ich dachte, ich habe das jetzt verstanden und das ist es.
Ja, das Erkennen in der Bibel geht auf einer tieferen Ebene. Ja? Gleich am Anfang heißt es ja, Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Also das ist viel, viel mehr als einfach nur Informationen zu bekommen. Da geht es schon um eine Beziehung, fast schon um eine intime Beziehung.
Ja. Also erkennen mehr sehr persönlich, intim, ja.
Außerdem, was heißt jemanden zu kennen? Ja? Wenn ich jemanden kennenlerne, einen neuen Arbeitskollegen meinetwegen, ja, und ich arbeite eine Woche mit ihm zusammen, dann kenne ich ihn, ist keine Frage. wenn ich ihn auf der Straße treffen werde, kann ich ihn grüßen, alles klar. Und andererseits, wenn wir an unsere Ehepartner denken, denen wir vielleicht seit Jahrzehnten zusammen sind, kann es immer wieder neue Dinge geben. Also erkennen ist ja nicht etwas ganz oder gar nicht, sondern das ist ein schrittweises Wachsen. Und das ist eben auch das, was bei Gott der Fall ist. Wir lernen immer mehr kennen. Ja? Aber das Grundlegende ist, dass Gott die Liebe ist, wie es in dem Text ja heißt. Und das ist etwas, was wir ganz am Anfang schon erkennen müssen. Und dann werden wir zusätzlich natürlich immer mehr diese Liebe erkennen, was das wirklich bedeutet. Wenn wir erkennen, dass er sogar mich geliebt hat, als sündigen Menschen, als jemand, der ihn abgelehnt hat und so weiter.
Also Gott ist nicht zufrieden, nur verstandesmäßig zu wissen, einige Fakten über ihn, sondern tatsächlich in eine Beziehung zu gehen. Und das würde sagen, ja, dann habt ihr es verstanden, wenn ihr auch Liebe übt, das ist das Zeichen. Ja, schönen Dank. Jetzt gehen wir zum nächsten Tag, zum Sonntag. Liebe, um geliebt zu werden. Jetzt kommen wir hier, jetzt kommt die Verbindung hier mit 5. Mose das erste Mal. So, lass uns lesen 5. Mose 6, Vers 5, also den berühmten Text. Das wir jetzt sehen, mit Johannes wurde begonnen, ja, als dieses Testkriterium, aber eigentlich haben wir was Ähnliches in 5. Mose. Will das jemand lesen?
Ja. 5. Mose 6, Vers 5.
Lesen wir auch 4, 5.
4 und 5, okay. Genau. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft.
Dankeschön. Das ist ein sehr berühmter Abschnitt, dieses Höre Israel, Shema Israel. Das ist sowieso ein Glaubensbekenntnis oder so eine Einleitung in den biblischen Glauben. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Kann man denn Liebe fordern? Ich habe hier das Gefühl, Gott fordert das. Geht das überhaupt?
Naja, wenn wir sagen, alles, was Gott macht, ist auf jeden Fall rechtens und richtig, dann muss es irgendwie gehen. Aber offenbar ist vielleicht ein anderes Verständnis von Liebe da, als wir uns das vorstellen. Im Sinne eines Gefühls kann ich das ja nicht fordern. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, du musst jetzt das und das empfinden, weil Gefühle spontan kommen. Aber im Sinne einer Grundhaltung, also ich habe auch meine Schwierigkeit damit, das wirklich zu fassen, aber offenbar muss es ein Verständnis von Liebe geben, das mit dieser Aufforderung in Einklang zu bringen ist.
Dankeschön.
Ich sehe das auch so. Also wenn es ein Gefühl ist, die lassen sich ja nicht produzieren oder fordern. Aber wenn es um eine Grundhaltung geht, vielleicht auch schon in Richtung Entscheidung oder auch ein Bedürfnis, ja ganz klar, dass man Gott den ersten Platz gibt und dass man alles andere hinten anstellt. Und wie das dann im Detail aussieht, ja, dafür haben wir ja dann die 10 Gebote. Die werden ja so zusammengefasst bei diesem Text hier. Ja. Ja. Dass wir Gott treu sind im ersten Gebot oder dass wir keine anderen Bilder anbeten, zweites Gebot. Oder dass wir auch aufpassen, wie wir über Gott reden. Das hat ja mit unserem Denken zu tun, im dritten Gebot. Mhm. Und dass wir auch authentisch leben und so weiter.
Ja, es war interessant. Ihr habt gesagt, gleich du, Luisa, dass wir jetzt Gefühle kann man nicht befehlen. Das ist schwer, ja. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt wieder zurück, was wir so zwischenmenschlich angesprochen haben im ersten Text. Wir haben ja gesagt, ja, die Freunde hast du oder hast du nicht. Die Gefühle sind dann automatisch positiv. Und wenn man Menschen hat, die einem nicht so liegen, können auch negative Gefühle durchaus da sein. Ja, und wir haben schon vorher besprochen, und ich mache es manchmal ganz plastisch in den Gemeinden oder in Geschwistern. Ich sage, schau mal, mit diesem Bruder habe ich ein Problem. Ja? Aber wir beide reden. Und jetzt geht's besser. Jetzt verstehe ich dich besser. Ja. Das heißt, wir gehen vom Prinzip her auch da. Ja, und das kann man befehlen. Gott befiehlt uns, auf meinen Nächsten zuzugehen. Und hier ist ja auch ein Befehl. Und wenn wir jetzt genauer anschauen, steht Lieben mit deinem ganzen Herzen. Vielleicht haben wir da noch die größeren Probleme mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ja, natürlich, Gott ist es vielleicht leichter zu lieben, oder? als Menschen. Gibt es einmal so ein Argument in der Bibel? Ne? Wie kannst du sagen, du liebst Gott?
Ja? Was denn?
Ja?
Luise. Ist es leichter vielleicht im Sinne davon, dass Gott perfekt ist, dass Gott keine Fehler macht oder einfach so groß ist, aber schwerer im Sinne von, dass man den Mitmenschen sehen kann, umarmen kann und bei Gott einfach so abstrakt sein kann.
Ja, beides hat Bereiche, wo es leicht und schwerer ist. Josef, wolltest du noch was sagen?
Ich wollte auch eben.
Ja. Wir werden nachher nochmal darauf zurückgreifen, warum Gott fordern kann. Das ist nochmal verbunden. Aber erstmal sind wir uns einig, auf jeden Fall, Emotionen kann man schwer befehlen, ja. Das muss man ja erstmal was erleben, um das Gefühle kommen.
Und vielleicht noch ein Gedanke. Unter Menschen fällt es uns ja leicht, manche zu lieben. Aber diese Liebe ist ja auch von Gott geschaffen. Also ich kann dann theoretisch in jeder mitmenschlichen Liebe, die ich empfinde, und jeder emotionalen Erfahrung, die ich mache, auch letztlich etwas über Gott lernen, der das überhaupt geschaffen hat. Und dann ist es vielleicht auch leichter, Gott zu lieben für all das, was wir auch an Liebe erfahren, das wieder auf ihn zurückzuführen.
Ja, schöner Gedanke. Ja, Josef?
Wir kommen nochmal bei diesem Text eben hier, in dieser Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Das hängt ja zusammen mit dem Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und um das wirklich zu begreifen, das auch zu erleben, ist es erforderlich, dass ich Gott liebe. Weil wenn ich das tun werde, das haben wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, wo wir, wenn wir das tun, dass wir uns auf Gott einlassen, dass wir ihn suchen in seinem Wort, in der täglichen Andacht und so weiter, dass wir dann Erfahrungen mit ihm machen werden, die wir anderweitig nicht machen würden. Und wenn das Volk Israel hier aufgerufen ist, Gott zu lieben, dann einfach, wir haben zumindest in der Einleitung der Lektion war das ja so angesprochen, wie der Kontext hier ist, dass die neue Generation der Israeliten steht kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan. Und sie sollten sich nochmal ihres Gottes bewusst werden, der sie geführt hat und so weiter. Und wenn sie wussten auch, dass sie ihn brauchen werden, bei dem, was vor ihnen lag. Und für all das war es erforderlich, dass sie Gott wirklich lieben von ganzem Herzen, mit einer ganzen Seele, mit einer ganzen Kraft. Wenn andere Dinge in den Vordergrund getreten wären oder treten würden in der Zukunft, dann würde es Probleme geben. Und die Geschichte Israels zeigt das auf dramatische Weise, dass genau das passiert ist.
Genau. Das ist ja auch nicht in einem luftleeren Raum, dieses Bekenntnis oder dieses Gebot der Liebe, sondern es ist auch in dem Zusammenhang, wie du sagst, da ist ja vieles passiert vorher. Das wäre ich jetzt schon geneigt, in den Mittwoch zu gehen, aber vielleicht schaffen wir das und dann sehen wir das nochmal zum Abschluss. Warum? Weil sonst ist es schwierig. Ne? Nur wenn wir uns zurückerinnern, er ist der Gott, der Alleinige, der das und das für uns gemacht hat. Ja, das muss man uns ja vor Augen stellen.
Ja. Es passt eben auch zu Gottes Wesen, denn Gott sagt ja auch in den ersten Büchern Mose, ich bin ein eifernder Gott. Also Gott ist es nicht egal, welche Haltung wir zu ihm haben, ob er irgendwo an zweiter oder dritter Stelle in unserem Leben steht, sondern Gott eifert darum, dass er die Nummer eins in unserem Leben ist. Und er versucht uns auch dahin zu bringen, dass das der Fall ist. Und damit eben, also Gott tut alles damit, von seiner Seite her auch, wir dahin kommen, was hier geschrieben ist.
Ja, interessant. Jetzt hast du Gottesgefühle hier reingebracht. Ne? Gefühle erzeugen wieder Gefühle. Ne? Wenn wir das nicht nur so technisch gehen, sondern tatsächlich, ja, um das geht's. Ne? Das sagt er uns oft, um da unsere Gefühle auch hervorzurufen. Jetzt gehen wir noch an ein schwieriges Thema. Ich glaube, es ist in der Lektion, lass es uns so gut wir können lösen, diese Frage hier unten am Sonntag, warum ergeben die folgenden Texte nur im Zusammenhang mit der Freiheit und dem der Liebe einen Sinn, also dieser risikoreichen Liebe von Gott. Nimm mal einen Text von diesen, das sind diese berühmten Texte, zwei aus dem Alten Testament, die in Bildern Satans Ursprung aufzeigen. Ja, da haben wir ein bisschen Geschichte verpackt in Gleichnisse. Lesen wir mal diese Geschichte aus Hesekiel 28, wo Gott über einen bösen König, der Tyrer, beschreibt. Und dann wird da rein projiziert. Und dann sieht man irgendwann, das ist ja nicht mehr der König, da ist ja ein anderes himmlisches Wesen beschrieben. Lass uns mal die Verse 12 bis 17 lesen. Wer würde das lesen? Hesekiel 28, 12 bis 17. Dass wir dieses Problem Liebe und Freiheit versuchen anzusprechen. Das ist nicht ganz einfach. Ja, Thomas.
Ja. Ich warte noch kurz.
Bitte?
Ich fange an.
Ja.
Hesekiel 28. Ab Vers 12. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und voller Schönheit. In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinem Wesen, von Tage deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und ich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.
Das ist ein sehr schweres Thema, Ursprung des Bösen. Aber inwiefern können wir aus dieser Geschichte jetzt, die Luzifer zeigt, die Frage beantworten, dass wir die Freiheit und Liebe zusammenbringen oder dieses Risiko, ja, was Gott eingegangen ist mit seinem Wesen, wie könnte man das auflösen aus diesem Text? Vielleicht könnt ihr auch von Jesaja oder Offenbarung herzuziehen, aber ich glaube, der ist sehr ausführlich, der Hesekiel-Text.
Also ich finde erstaunlich, dass Gott Luzifer überhaupt geschaffen hat, obwohl er das ja schon wusste. Er hätte ja einfach sagen können, den schaffe ich nicht. Und nur die Wesen erschaffen können, die ihm treu sind. Und es hätte nur Gott gewusst. Kein Wesen, was es dann gäbe, hätte das je gewusst. Aber Gott tut das trotzdem nicht, weil er sogar vor sich selber in den Spiegel schauen will und so fair ist, dass er selbst dann dieses Risiko eingeht. Und das ist für mich ein Gedanke, den ich fast nicht begreifen kann, dass er das gemacht hat. So gerecht zu sein, obwohl er das wusste, trotzdem die Chance zu gewähren, jedem Lebewesen, das er gemacht hat.
Das ist interessant, dass du zeigst, hier kommen wir an die Grenzen als Menschen. Warum? Weil ich habe nie die Erfahrung gemacht, die Zukunft zu wissen und damit umzugehen. Aber wir versuchen jetzt sowas denken, wo wir eigentlich eine Grenze haben. Ne? Und da kommen wir nicht weiter. Mhm. Christian.
Ja, wir haben ja eine ganz ausführliche Beschreibung hier in den ersten Versen. Und es, wenn der Text in Vers 15 enden würde, wäre alles wunderbar. Ja? Oder 15a müsste man sagen. Perfekte Harmonie, ein toller König oder eine tolle Beschreibung in dem Fall von Luzifer. Bis eben der Tag kam, an dem Missetat gefunden wurde. Und die Begründung wird in Vers 17 geliefert, weil sich dein Herz erhob. Ja, das ist eben, Gott macht es möglich, dass sich jemand in seinem Herzen erhebt. Gott hat da keinen Deckel drauf gesetzt, dass das nicht möglich ist, sondern Gott gibt die Freiheit, dass ein Mensch, ein Engel oder auch ein Luzifer eben so handeln kann. Und das ist irgendwo auch ein Geheimnis vielleicht und man kann nur versuchen, das zu verstehen, dass doch irgendwo die Liebe halt stärker ist und größer ist als das Böse, dass Gott sagt, also ich nehme lieber eine gewisse Periode auch mal Böses und Leid in Kauf und vernichte es nicht sofort. Aber Liebe und Freiheit, das sind so wichtige Prinzipien, die dürfen einfach nicht unter den Tisch gekehrt werden. Und das sind die höchsten Prinzipien im Weltall. Und auch nur so ist vielleicht Wachstum möglich.
Ja. Spannend.
Ich meine, ein wichtiger Punkt ist einfach der, du hast es genannt, Liebe und Freiheit. Wenn man drüber nachdenkt, dann wird man feststellen, dass es Liebe ohne Freiheit überhaupt nicht gibt. Wenn ich nicht die Freiheit habe, mich von meinem Partner abzuwenden, dann ist auch meine Hinwendung nichts wert. Erst die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will nicht mehr und ich gehe jetzt und wir sind geschiedene Leute, erst wenn ich diese Möglichkeit habe, ist es was wert, dass ich sage, wir halten zusammen, egal was da kommt, durch dick und dünn. Und das war das Erste, was wir gelesen haben, Gott ist Liebe. Weil Gott Liebe ist, deshalb ist Liebe auch das primäre Prinzip im Universum. Und ohne diese Freiheit gäbe es die Liebe nicht. Du hast es angesprochen, wenn Gott Luzifer nicht geschaffen hätte, da hätte er aber viele andere auch nicht schaffen dürfen. Wir wären vielleicht auch dabei gewesen. Also Gott hat das Problem auf eine andere Art und Weise gelöst. Er bringt beides zusammen.
Ich verstärke nochmal als Frage, ist Liebe möglich ohne Freiheit?
Nein. Also ich muss gerade so an Haustiere denken, ich habe auch eins.
Da wird es jetzt spannend.
Ich will jetzt nicht darüber philosophieren, ob meine Katze mich jetzt liebt oder ob sie jemand anderes liebt, der ihr neues dann Futter geben würde oder was auch immer. Aber Tiere haben ein gewisses Maß an Freiheit, aber auch irgendwie eine Art von Unfreiheit, weil sie einfach einem gewissen Instinkt folgen. Und es ist wirklich schön, ein Tier zu haben. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit der Zuwendung oder Liebe eines Menschen, dann würde, glaube ich, jeder von uns den Menschen doch noch mal ganz anders erleben. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Vergleich sein kann, dass man sagt, da heißt Liebe noch mehr.
Das ist sehr interessant, jetzt auch wissenschaftlich, was du gesagt hast. Tiere haben ein gewisses Maß an Freiheit. Hat der Mensch überhaupt Freiheit? Wäre so aus der Hirnforschung, bis vor ein paar Jahren hat man gesagt, kategorisch nur nein. Eigentlich ist das Einbildung, dass wir Freiheit haben. Also ein bisschen ist da was am Ändern, aber wir haben, würden wir sagen, mehr Freiheit auf jeden Fall, oder?
Also ich glaube, dass gerade so eine Geschichte wie das, was wir gerade gelesen haben, zeigt, dass Geschöpfe Gottes doch moralische Freiheit haben. Mhm. Und dass das andere vielleicht eine Einredung ist, auch du kannst ja nicht anders, du bist ja nicht schuld, du bist nur ein Produkt deiner Erziehung und deiner Umstände, du armes Opfer. Das ist ja, glaube ich, die Rolle, in die uns Satan auch bringen möchte, damit wir dann sagen, man kann ja sowieso nicht anders. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder auch verantwortlich macht, weil er sagt, ja, wir haben auch eine Freiheit. Und dass er uns richtig ernst nimmt und nicht nur als die armen Haschel, die nichts anderes können. Und ja.
Das ist interessant, dass die Bibel widerspricht diesem Konzept, was jetzt 2-3 Jahrzehnte sich in der Hirnforschung entwickelt hat. Mhm. Und inzwischen gibt es auch Gegenbeweise, also im Sinne der Bibel. Aber wir werden sehr klein in der Freiheit. Ja, natürlich spielt Erziehung eine Rolle, natürlich spielt Verschiedenes eine Rolle, aber wir haben eine gewisse Freiheit. Ja, und so ist nur Liebe möglich, sonst ist es absurd. Mhm. Oder? Sehe ich das falsch?
Ich denke auch, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ohne die Möglichkeit, sich von jemandem abzuwenden, ist die Hinwendung nichts wert. Und diese Gedanken, dass man keine Freiheit hätte, ich glaube, die sind nicht zu Ende gedacht. Unser ganzes gesellschaftliches System würde nicht funktionieren, wenn man das wirklich von Anfang bis Ende durchdekliniert. Ja? Das sind so plakative Ausdrücke, die da hingeworfen werden, aber zu Ende gedacht sind die, glaube ich, bei weitem nicht. Und wenn es mag durchaus sein, so wie du es jetzt in deiner Frage angesprochen hast, dass unsere Freiheit ein Stück weit begrenzt ist. Aber also darin ist sich die Bibel auf alle Fälle ganz eindeutig, Gott wird uns nicht für irgendetwas zur Verantwortung ziehen, wo wir keine Möglichkeit hatten, anders zu entscheiden. Aber innerhalb dieses Spektrums der Freiheit, die wir haben, da kann man darüber diskutieren, wie groß das jetzt wirklich ist. Das sei aber dahingestellt an dieser Stelle. Innerhalb dieses Bereichs der Freiheit, glaube ich, liegt es in unserer Verantwortung, diese Entscheidung dann auch recht zu treffen.
Ja. Und ich glaube, das Schöne ist, dass die Bibel, dass Jesus selbst auch sagt, als er hier war, dass er uns noch freier macht. Und andererseits schon im Alten Testament steht, dass die Sünde wie Fesseln, wir werden verlieren immer mehr unsere Freiheit. Also es gibt auch eine gewisse Dynamik und Gott möchte uns noch mehr geben. Ja? Das ist das Schöne. Wir haben jetzt auch die Freiheit weiterzugehen, wenn wir wollen. Und das können wir jetzt machen. Eine kurze Frage, die ist vielleicht nicht mal so schwierig, so schwer zu lösen hier am Montag. Wenn ihr jetzt überlegt, wenn ihr so lest, 1. Buch Mose, Kapitel 4 bis 11, diese Frühgeschichte so nach dem Sündenfall, was für ein Gefühl ist euch da gekommen, so in Bezug auf Gott? Wenn ihr, das sind ja 2000 Jahre da ungefähr, die beschrieben werden. Was für ein Gefühl habt ihr über diese Zeit? Ja, als ihr das vielleicht als Jugendliche gelesen habt, mal, was für ein Gefühl ist euch gekommen? Könnt ihr euch noch erinnern?
Also ich finde es schockierend, dass so kurz nach der Schöpfung solche Katastrophen schon losbrechen. Also gleich ein Mord in der ersten geborenen Generation. Die haben doch all das Gute erlebt eigentlich. Die hatten doch viel ganz andere Voraussetzungen als wir jetzt vielleicht. Und doch kommt der Mensch so schnell auf so ein Niveau, sag ich mal.
Ja, erschreckend, schockierend, ja. So in Bezug auf Gott auch.
Ja, die Menschen haben sehr lange gelebt und vielleicht zu lange gelebt, also, dass es ihnen zu gut ging. Wir wissen, dass ja auch das Klima und alles anders aussah vor der Sintflut. Und dann kam die Sintflut, wo alles nochmal auf Null zurückgesetzt wurde praktisch. Aber es ist eigentlich immer wieder erschreckend, dass sich dann auch schnell das Böse wieder entwickelt. Also man sollte meinen, jetzt ist nochmal ein neuer Start und jetzt nehmen die Menschen auch die Chance wahr, bei Gott zu bleiben und jetzt geht alles gut. Aber nein, es entwickelt sich wieder in die unterschiedlichsten Richtungen. Es gibt einen Zweig, der eben bei Gott bleibt und andere Zweige, die das nicht tun.
Also die große Spaltungen und so auf Gottes Aktivität, ich frage ich noch präziser, vielleicht merkt ihr, worauf ich jetzt, wo meine Frage hinzielt, 2000 Jahre.
Ja, ich bin auch schockiert zu sehen, wie schnell das ging. Und man liest dann diese menschliche Formulierung, Gott gereute es, was er gemacht hatte. Und dennoch, sage ich mal, schnipst er es nicht einfach mit dem Finger und alle Menschen sind sofort tot, sondern er gibt ihnen die Chance, wieder eine Entscheidung zu treffen. Er appelliert wieder an ihren freien Willen und deswegen Noah und die Arche, wo sie entscheiden können, welchen Weg wollen sie gehen, ja, sich vernichten lassen, darauf lief es ja am Ende leider hinaus, oder sich retten lassen und in die Arche hineingehen, was alles ein Bild wird, auch für unsere Zeit. Ja. Die Geschichte wiederholt sich. Aber wir sehen, dass tatsächlich diese Freiheit, die Gott schenkt, und wahrscheinlich muss man auch Freiheit klar definieren, was meinen wir damit, ja, ein ganz besonderes Gutes, was Gott uns gegeben hat. Wir können uns frei für ihn oder gegen ihn entscheiden.
Das ist interessant, du sagst, Gott agiert dann, aber es sind meistens einzelne Personen, ja? Ob ein Kain, mit dem er spricht, ein Lamech oder Noah. Es sind einzelne Personen, aber sonst als Gott, als hält er sich ziemlich raus fast. Ja? Man hört wenig Predigten, ja? Für 2000 Jahre in den Kapiteln, ja? Also mir hat das so ein Gefühl gemacht, als ist das wirklich ein Zeitalter, wo Satan mal so richtig losgeht, ja, und Einzelne sind treu, aber irgendwann die ganze Welt ist schon einmal verdorben, ja. Und nach diesen 2000 oder nach diesem ersten Zeitalter kommt was ganz, ganz Tolles. Ich möchte mal einen Vergleich nehmen, ja. Ich habe heute gelesen in der Presse österreichischen 22.06.2022, Ende der Pandemie. Ja, auch.
22.06.
Hocherfreulich. In 9 Monaten, in 273 Tagen. Wenn das alles, die Berechnung, so weitergeht wie bis jetzt, die Impfungen, dann sind wir 80% geimpft, haben Herdenimmunität und dann ist die Sache gegessen. So, große Hoffnung, ja, auch in Deutschland, Spahn sagt früher schon, unser Gesundheitsminister. Große Hoffnungen, kann man das so versprechen? Mit Sicherheit? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht diskutieren, ich glaube, so sicher werden wir kaum sein. Aber jetzt lesen wir mal das Versprechen in 1. Mose 12, 1-3. Josef, würdest du das lesen? 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Neues Zeitalter, sage ich jetzt mit meinen Worten, wenn ich das so in diesem Kontext darstelle. Als Beginn so eine neue 2000er-Reihe.
Okay. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Merken wir, jetzt haben wir wie so einen, also so was Spezielles, schon ein Bild eines Retters oder eines besonderen Menschen, wo Gott, oder ich habe es für mich damals so das erste Mal empfunden, Gott beginnt jetzt seinen Plan. Der war angedeutet, 1. Mose 3, 15 und so, aber jetzt geht's los. Neues Zeitalter fast, oder? Und jetzt bis zu uns. Ja, jetzt kommt die schwierige Frage. die hier geschrieben steht. Wie verstehen wir denn das, was Gott durch Abraham zu tun versprach? Was ist denn da jetzt passiert? Was heißt das, durch dich werden gesegnet alle Völker, durch deinen Samen oder deine Nachkommen? Aber das Wort heißt wirklich auch Samen.
Das Konzept ist ja schon sehr alt. Da war ja schon in 1. Mose 3,15 das Versprechen, dass der Same mal die Schlange vernichten wird oder ein Nachkomme. Und man hat wahrscheinlich immer auf so ein Nachkommen gewartet. Und hier greift Gott es dann wieder auf und sagt praktisch, aus dieser Linie wird der einmal kommen, aus einer bestimmten Familie. Und ich glaube, vorher war vielleicht eine längere Zeit auch Schweigen darüber, dass man nicht mehr so genau wusste, gilt dieses Versprechen noch, aus welcher Linie soll er dann kommen, weil die vielleicht mehr Vermischung da war oder auch einfach nicht mehr so ganz klar Leute sich zu Gott gestellt haben. Und hier macht Gott so einen Neuanfang und lässt uns die Spur wieder aufnehmen.
Die nächsten 2000 Jahre beginnen. Mhm. Gott gibt ein Versprechen. Aber interessant, bei uns in Deutsch natürlich Nachkomme, Samen, wissen wir nicht, ist es Einzahl, ist es Mehrzahl? Hier ist es wahrscheinlich noch Mehrzahl im Hebräischen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, mich richtig zu erinnern. Wenn das so wäre, aus deinen Nachkommen, das ist so in diesem Text, ja, im Hebräischen, was man so im Deutschen nicht sieht. Wie soll das sein? Aus deinen Nachkommen wird die ganze Welt gesegnet. Ist das eingetroffen?
Ich glaube, es ist sowohl kollektiv gemeint, als dass sie als ganzes Volk wirken sollten, als auch vielleicht dann noch im Speziellen, ne, durch einen besonderen...
Im Plural ist auf der Singular.
Ich habe jetzt hier diesen Text nicht nachgeschaut, aber es ist beides zu finden in der Bibel an anderen Stellen.
Beides, ja.
Und mal ist der Knecht Gottes, dann nachher im Jesaja-Buch oder so, mal ist das ganz Israel, mal ist es irgendwie ein spezieller Knecht. Ne? Das ist, mhm.
Aber sagen wir mal jetzt beim Volk, ist da was eingetroffen, was Gott vorhatte, die ganze Welt damit zu segnen?
Nein. Gott sagt ja, dass das Volk Israel ein Volk aus Priestern sein sollte. Und die Aufgabe des Priesters war ja die Vermittlung. Also die waren nicht für sich selber da, sondern dafür, diese Verbindung zu Gott herzustellen. Und wenn ich hier ein ganzes Volk habe, dann werden die nicht sich gegenseitig als Aufgabenfeld, sage ich jetzt mal, haben, sondern eben die ganze Welt. Gott ging es nicht darum, nur diese Nachkommen Abrahams zu segnen, ihnen ein Segen zu sein. Das heißt ja ausdrücklich allen Völkern, oder?
Ja, allen Völkern. Das ist gut, du verbindest jetzt schon den Mittwoch, dass wir den doch ein bisschen berühren in den letzten Minuten, finde ich hervorragend. Darf man sagen, wir sind das königliche Priestertum, wir heute oder Sie damals? Kann man das sagen, wenn man den Bund gemacht hat?
Ja, es wird ja sogar auf uns bezogen, dann im Petrusbrief, der gleiche Text, der sonst auf Israel im 2. Mose ist.
Ja, aber dürfen wir es automatisch sagen, wenn wir in den Bund reingegangen sind, wir sind das königliche Priestertum?
Darf ich die Frage umdrehen? Kann ich sagen, dass ich ein Nachfolger Jesu bin, ein gläubiger Christ bin, mich zum Volk Gottes zähle, so wie die Bibel es an vielen Stellen ja für die gläubigen Menschen tut, ohne mich mit diesem priesterlichen Auftrag, sage ich jetzt mal, verbunden zu wissen oder den auf mich zu beziehen. Also ich würde deine Frage...
Auch sehr wichtige Frage. Aber ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein. Lass uns 1. Mose 19, Vers 5 lesen nochmal, den Ursprung. 1. Mose 5, 19, Vers 5. Christian, würdest du den lesen?
Meinst du jetzt 2. Mose wahrscheinlich?
2. Mose natürlich, 2. Mose, genau. 2. Mose 19, Vers 5.
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein.
Merkt ihr, das ist schon hier sehr deutlich in der Elberfelder noch dezidierter, dieses wenn ihr willig haltet. Was ist, wenn ich nicht willig halte? Ich habe den Bund gemacht, aber ich halte nicht willig. Also ich glaube, dass Gott hier schon eine Bedingung gibt und die ist schiefgegangen. Und weiter zu sagen, ich bin es, das königliche Priestertum, aber nicht willig seine Stimme hören, das widerspricht sich, das sind die Regeln. Also das müssen wir auch sagen. Nicht jeder darf nur, weil er Adventist ist oder Jude oder Israelit, sagen, er ist es. Nach der ursprünglichen Definition. Oder sehe ich das falsch?
Ich würde sagen, es gehört beides zusammen.
Beides.
So wie wir ja sagen, wenn ich mich entscheide, jemandem zu vertrauen, dann höre ich auch auf seinen Rat. Und wenn ich mich entscheide, an Gott zu glauben, heißt es ja Vertrauen. Also möchte ich auch tun, was er sagt. Aus dieser Überzeugung heraus, sein Wille ist das Beste für mein Leben. Und es wird nicht gehen, im Auftrag Gottes zu stehen und Menschen helfen, Jesus kennenzulernen, aber nicht nach seinem Willen leben. Das wäre ein großer Widerspruch. Es gehört zusammen.
Ja, es sollte zusammengehören. Aber wenn nicht, nur so können wir es lösen, dass 1. Mose 12 nicht immer oder sehr wenig erfüllt wurde in Bezug aufs ganze Volk. Sie haben versagt und ja, aber dann kommt dieser Text, den wir besprochen haben, dann kommt Paulus und sagt, aber Moment mal, in Galater 3, den lesen wir noch, die Zeit nehmen wir uns noch, in Galater 3, Vers 16. Luisa, würdest du das lesen? Galater 3, Vers 16.
Dort heißt es, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus.
Genau, jetzt kommt Paulus und sagt, wir müssen mal ganz genau die Bibel lesen, den Hebräischen. Ja, und sagt, da steht wirklich Singular in 1. Mose 22. In den anderen nicht so, ist Plural. Aber hier ist Singular. Und seht ihr, und das trifft hundertprozentig ein. Ja, und das ist das Schöne. Es ist eingetroffen und der eine ist gekommen und der war Segen für alle. Lass uns den Kreis schließen zu unserem ursprünglichen Gedanken. Liebe, Beziehung, hat was mit Beziehung. Daran werdet ihr sie erkennen. Der Text, unser letzter Text in 2. Mose 19 sagt, wenn, dann mein Eigentum. Wenn nicht, wessen Eigentum sind wir? Ja, Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Eigentum des Teufels. Ihr seid seine Kinder. Und da sehen wir, wie wichtig dieser Ursprung. Von daher finde ich die Lektion doch sehr sinnvoll. Auch wenn ich nicht sofort den roten Faden verstanden habe, finde ich sie sinnvoll, mit der Liebe zu beginnen. Und das ist es. Sind wir uns da einig? Ich hoffe auch Sie und ihr, liebe Zuschauerinnen und liebe Geschwister, dass wir gesehen haben, wo sich der Kreis schließt. Es ist die Beziehung zu Gott. Und das ist immer das Wesentliche. Und ja, ich wünsche mir wirklich, dass uns Gott hilft, dass wir das Wesentliche nie aus den Augen verlieren. Gott segne uns. Lass uns noch beten mit Christian.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist, der uns zu sich ziehen will. Es liegt an uns. Wir haben die Freiheit, darauf einzugehen oder es abzulehnen. Du wirbst um uns. Aber es liegt an uns, ob wir auf dieses Werben eingehen, Herr. Danke für das, was wir sehen können, auch durch die biblische und Kirchengeschichte hindurch, was du getan hast, was du immer wieder getan hast, um Menschen auch zu dir zu ziehen. Du hast letztlich auch das Opfer deines Sohnes nicht gescheut, damit wir durch ihn Leben haben, damit es einen Tag geben kann, an dem dieser Beziehung zwischen dir und uns nichts mehr im Weg steht. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Und wir wollen heute jeder für uns diese Entscheidung treffen. Herr, ich will dich lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller meiner Kraft. Amen.
Amen.